Kostulka. Herzlich willkommen zum Podcast Martini 43. Sie empfangen mich hier am Sportparksee Gramke. Ich glaube, es ist der größte Badesee Bremens, wenn ich das richtig gelesen habe, mit 40 Hektar. Und da ist vor ein paar Tagen etwas Schlimmes passiert. Drama hier am See. Erzählen Sie mir doch gerne, was ist da vorgefallen?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und schön, dass Sie hier an unserer Rettungswache oder in unserer Rettungswache am Sportparksee Gramke sind. Tatsächlich haben wir hier Dramatisches erlebt in den letzten Tagen. Für gewöhnlich ist der Wachdienst bei der DLRG sehr abwechslungsreich, vom Pflasterkleben bis zur Lebensrettung ist alles dabei. Und letzte Woche haben wir tatsächlich gleich drei Lebensrettungen hier gehabt. Und zwar war es so, dass junge Badegäste zwischen 12 und 15 Jahren drei Kinder, zweimal 5 Jahre und einmal 8 Jahre, hier aus dem Wasser gezogen haben am Badestrand und tatsächlich auch direkt mit der Reanimation angefangen haben. Wir waren zwar in der Nähe mit einem Boot und höchstens 100 Meter entfernt, wir waren also sehr schnell da und trotzdem waren die schneller und das ist schon sehr beeindruckend.
Wie sind die Jugendlichen denn auf die kleinen Kinder aufmerksam geworden?
Ja, das haben wir uns auch erst gefragt, aber tatsächlich hat uns einer der 12-Jährigen berichtet, dass er da mit einem Kollegen im Wasser oder mit einem Freund im Wasser gespielt hat. Und auf einmal trieben da drei bewusstlose Kinder im Wasser. Und dann ist er natürlich geschockt gewesen und hat damit natürlich auch nicht gerechnet. Und hat dann aber mit seiner größeren Schwester zusammen die drei Kinder aus dem Wasser gezogen.
Und reanimiert, das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, das muss man ja können.
Ja, richtig. Also tatsächlich haben die beiden dann nicht reanimiert, sondern eine weitere Freundin, die auch erst 12 war, die aber hier in der Freiwilligen Feuerwehr in Burgdamm auch aktiv ist seit 2,5 Jahren oder in der Jugendfeuerwehr, muss man ja sagen. Und die hat einen Ersthilfeschein gehabt und wusste dann, was zu tun ist. Also sehr beeindruckend.
Bei der Feuerwehr lernt man das. Wie ist generell Ihre Erfahrung? Können die Leute heute mit Erste Hilfe umgehen? Ich kann mich erinnern, ich habe einen Erste-Hilfe-Kursus gemacht. Das ist wie lange her? Naja, ich bin ja auch schon ein Tacken älter, aber viele Jahrzehnte, ja, sage ich mal. Und ich würde es mir heute nicht so auf Anhieb zutrauen. Ja. Ich kenne auch so die stabile Seitenlage,
ja,
solche,
genau,
Geschichten, ne?
Richtig,
aber schon
richtig.
Herzmassage würde mich, glaube ich, überfordern. Aber dieses
im Grunde genommen
hast du es geschafft.
So ist es. Also im Grunde genommen ist es keine Kunst. Man kann das, mit ein bisschen Vorbereitung kann das auch jeder. Und natürlich ist es so, dass wenn man seinen Führerschein irgendwann mal mit 18 Jahren gemacht hat und seinen Erste-Hilfe-Schein dann vielleicht kurz vorher gemacht hat, dann kommt es aufs Lebensalter an, aber womöglich liegt der Erste-Hilfe-Kurs schon sehr lange zurück. Es schadet nicht, das mal aufzufrischen. Wir bei der DLRG haben ganz viele, die hier auch Sanitäter sind. Die Ausbildung bilden wir selber an. Das heißt, die sind schon ein bisschen mehr qualifiziert für das Rettungsschwimmabzeichen, die Mindestausbildung, Rettungsschwimmabzeichen Silber. Braucht man einen Erste-Hilfe-Schein. Das heißt, das ist hier das absolute Minimum, was unsere Leute haben. Ja, und bei der Feuerwehr ist es eben auch so, bei der Jugendfeuerwehr, dass dort auch Erste-Hilfe-Kurse angeboten werden. Ja, und die haben das, die konnte das. Wenn man jetzt, und das war ja die Frage, wenn man sich ansieht, wie sonst so die Fähigkeiten in der Bevölkerung sind, dann kann ich das gar nicht genau sagen. Was wir aber feststellen, und das ist eigentlich ja hier am Badesee auch zunächst einmal wichtiger, ist, dass wir immer öfter feststellen, dass die Leute gar nicht mehr schwimmen können. Mhm. Und das ist eigentlich das Überraschende. Also man denkt ja, dass die Leute an den Badesee gehen, die Mitbürger, und sagen jetzt, gehen wir mal eine Runde schwimmen. Und eigentlich ist Schwimmen und Baden wird ja oft als Synonym verwendet. Das ist leider nicht mehr so. Also wir stellen ganz oft fest, dass die Leute sich nur abkühlen, ein bisschen im Flachwasser baden, planschen, aber gar nicht schwimmen können. Und wir gehen auch über den Strand, verteilen Baderegel-Flyer. Im letzten Jahr in der Stadtgemeinde Bremen sogar 12.000 Flyer. Und was wir, wenn wir am Strand mit den Leuten reden, feststellen ist, oder auch mit den Kindern, ganz viele können gar nicht mehr schwimmen. In einem Alter, wo man sagen würde, da kann man eigentlich schwimmen. 10 Jahre, 12 Jahre, lange nach der Grundschulzeit sozusagen. Das ist ungewöhnlich. Das gab es vor 10, 20 Jahren so nicht. Und auch die Statistiken, die wir so erfassen, allerdings nur bundesweit, die sprechen auch dafür. Wir hatten in den 90ern eine Schwimmfähigkeit in der Bevölkerung von fast 100%, also weit über 90%. Und in der letzten Erfassung haben wir festgestellt, dass jedes zweite Kind und jeder zweite Jugendliche nicht mehr sicher schwimmen können.
Liegt das an den Schulen? An den Eltern?
Ich,
an beidem?
Also da sind wir uns, das fragen wir uns natürlich auch als DLRG, woran liegt das, wie kann das sein? Und es ist so, dass es in der Schule, jedenfalls in Bremen, in der dritten Klasse immer Schwimmausbildung gab. Obligatorisch, der ganze dritte Jahrgang fährt ins Schwimmbad, einmal in der Woche. Aber es hat sich natürlich schon was verändert und wir sehen auch, dass immer weniger Kinder mit 5, 6 Jahren schwimmen lernen. Da, wo man ja eigentlich das Seepferdchen macht. Die meisten hatten ja früher ihr Seepferdchen, wenn sie eingeschult worden sind, schon in der Tasche. Und das hat sich ganz offensichtlich geändert.
Zurück zu dem Vorfall. Haben Sie denn Erkenntnisse, dass diese drei kleinen Kinder, 2 5-Jährige, ein 8-Jähriger, dass eine 8-Jährige, das ist ein Mädchen gewesen,
ja,
dass die schwimmen konnten? Haben Sie das im Nachhinein recherchieren können? Und wissen Sie auch, wie es überhaupt zu dem Vorfall gekommen ist? Ich meine, die haben sich im Schwimmerbereich aufgehalten, konnten mutmaßlich nicht schwimmen. Ist aber eben die Frage, haben Sie da Erkenntnisse? Und das Zweite, warum hat eigentlich niemand auf die drei aufgepasst?
Ja, also das ist, wir haben noch keine abschließenden Erkenntnisse, die Unfallursachenermittlungen machen ja auch nicht die DLRG, sondern die Polizei. Da wissen wir nichts Genaueres. Wir haben uns aber von den Jugendlichen, die dort geholfen haben, ja auch lebensrettend gehandelt haben, die haben uns berichtet, dass die drei Kinder dort im Wasser unbeaufsichtigt gespielt haben und geplanscht haben und sich gegenseitig mit Wasser bespritzt haben und so und dabei wohl auch untergetaucht sind. Und da waren sich die Jugendlichen wohl selber nicht ganz so sicher, war das jetzt irgendwie Absicht oder haben die nur gespielt? Ja, so soll sich das zugetragen haben. Das ist natürlich alles noch nicht ein Ermittlungsbericht der Polizei, sondern erstmal nur das, was wir so als erstes gehört haben. Aber das ist schon, also es klingt zumindest plausibel. Wenn man sich jetzt fragt, konnten die Kinder schwimmen, ja oder nein? Schwer zu sagen. Ich meine, auch wenn man schwimmen kann, kann mal was passieren, aber dass dort gleich im Flachwasser, also was heißt Flachwasser, aber bei 1 Meter Wassertiefe, bei 1,40 Meter Wassertiefe, dass man da dann also gleich so schwer verunfallt, das ist schon eher ungewöhnlich, wenn man schwimmen kann und weiß, wie man sich im Wasser verhält.
Die waren am Ende in Lebensgefahr, ne?
Die waren in, genau, zwei waren in Lebensgefahr und einer war schwer verletzt. Diese Unterscheidung ist fast schon eher statistischer Natur. Es war für alle drei sehr knapp.
Und die Eltern, haben Sie mit denen gesprochen oder sind die dann irgendwann in Erscheinung getreten?
Also wir haben, ich war selber nicht dabei, muss man dazu sagen, aber die Kameradin und die Kamerad, der da zuerst war, die Bootsbesatzung, die haben die Eltern nicht gesehen vor Ort. Und die haben waren dann natürlich auch sehr beschäftigt damit, dort die lebensrettenden Sofortmaßnahmen einzuleiten. Aber man fragt sich schon, warum andere Jugendliche die Kinder entdeckt haben und nicht die Eltern sofort gehandelt haben oder andere Aufsichtspersonen.
Ist das ein allgemeines Phänomen? Beobachten Sie das an den Badeseen, dass Eltern fahrlässig sind? Ich kann mich erinnern, eine Situation am Café Sand, da ist ein Kind verunglückt, tot. Da war eine Person am Strand und hat eben nicht aufgepasst. Gerade in der Weser ist das ja nun noch mal besonders heikel wegen der Fließgeschwindigkeit.
Es gibt immer wieder diese Fälle. Wenn wir über den Strand gehen, wenn wir unsere Fußstreifen losschicken, dann stellen wir zwei Dinge fest. Wir stellen immer wieder fest, dass augenscheinlich Nichtschwimmer, kleine Kinder mit Schwimmflügeln im Schwimmerbereich unterwegs sind und nicht im abgezäunten Nichtschwimmerbereich, so wie es sie in allen Bremer Badeseen gibt. Das ist ein Problem. Und das andere Problem ist, dass wir immer wieder auch kleine Kinder feststellen, wirklich junge Kinder, die unbeaufsichtigt im Flachwasser spielen. Und das ist für uns beides ein Alarmzeichen. Und wir sprechen dann die Kinder auch an, fragen, wo die Eltern sind. Und manchmal wissen die Kinder auch gar nicht, wo die Eltern genau sind. Die müssen dann sich erstmal umsehen, wo sind sie eigentlich gerade, wo spielen sie eigentlich gerade und wo sind am vollen Strand eigentlich die Eltern. Ja, uns freut es dann eigentlich, dass wenn wir die Kinder ansprechen und dann Eltern dazukommen, das freut uns dann, weil wir dann das Gefühl haben, dass sie zumindest ein bisschen auf die Kinder geguckt haben. Aber, und das sagen wir eben auch, wir raten das auch allen Eltern, wenn hier gebadet wird mit den Kindern, immer die Kinder im Blickfeld haben und am besten in Griffnähe. Dass wenn mal was passiert, wenn es mal flach wird, wenn mal irgendwas ist, dass man das Kind dann auch sofort rausgreifen und rausziehen kann.
Nun lagen die drei betroffenen Kinder halb tot auf dem Badestrand, das kann man so sagen.
Ja.
Sie sind gerettet worden, Gott sei Dank.
Ja.
zunächst erste Reanimation von dieser Jugendlichen, dann kamen die Profis von der DLRG dazu. Das ist ja etwas, was man Gott sei Dank nicht oft erlebt, auch ihre Leute nicht oft und schon gar nicht die Jugendliche da von der Freiwilligen Feuerwehr. Muss man solche Menschen, die geholfen haben, dann im Nachhinein auch versorgen? Muss man sie betreuen? Muss man mit ihnen reden? Denn so ein Schock muss ja auch vernünftig verdaut werden. Ne?
Ja, absolut. Also wir haben im Rettungsdienst allgemein, aber auch in der DLRG in den letzten 2 Jahrzehnten doch einen erheblichen Kulturwechsel vollzogen. Und wir haben auch für unsere eigenen Einsatzkräfte psychosoziale Notfallversorgungsstrukturen aufgebaut. Wenn also Ehrenamtliche, das sind ja letztlich hier auch Ehrenamtliche und es sind letztlich auch junge Leute. Also wir hatten an dem Tag, an dem Unfalltag, hatten wir hier auch 4 Minderjährige. Und von den 6 Erwachsenen waren viele auch gerade erst 18, 19 Jahre. Für die ist das natürlich dann auch immer auf jeden Fall ein belastendes Ereignis. Und da haben wir diese Strukturen. Und so ist es auch mit den Passanten und der Familie. Natürlich müssen die dann auch betreut werden. Das kann sofort an der Unfallstelle, an der Einsatzstelle beginnen. Und je nach dem, wie die Menschen, und das kann ganz unterschiedlich sein, diese Ereignisse verarbeiten, kann dann auch eine langfristige Behandlung erforderlich sein. Das kommt ganz darauf an.
Sie sprachen eben Ihre jungen Leute an, viele Minderjährige, die bei Ihnen ehrenamtlich ihren Dienst leisten. Ist ja ehrenamtlich,
richtig,
wenn ich das richtig weiß.
Genau.
Wie rekrutieren Sie die und kriegen Sie überhaupt genügend Leute? Gerade jetzt in der Hochsaison, wir sehen hier wunderbares Wetter heute, wir sehen viele Leute am Badestrand. Das bedeutet ja einen Aufwand, der ist immens, wenn man es über alle Badeseen Bremens betrachtet. Wie viele Leute haben Sie an so einem Tag wie heute? Wie gesagt, es ist schönes Wetter, es ist ein Sonnabendnachmittag, wir haben es so späten Nachmittag,
richtig,
beste Verhältnisse. Wie viele Leute haben Sie jetzt im Einsatz? An wie vielen Badeseen in Bremen?
Also,
wie kriegen Sie die vor allem?
Ja, ja, also wir haben, es ist tatsächlich eine große Aufgabe und die DLRG als ehrenamtliche und gemeinnützige Organisation macht das ja in Bremen auch schon sehr lange, nämlich genau genommen so lange, wie es die meisten Badeseen auch gibt, denn die sind ja dann auch erst in der Nachkriegszeit nach und nach entstanden, oder nach dem Krieg, nicht in der Nachkriegszeit, aber nach dem Krieg nach und nach entstanden. Der Autobahnbau war da sicherlich auch ein Thema in Bremen. Also wir haben hier 7 Badeseen in Bremen und von diesen 7 Badeseen müssen wir natürlich gerade in den Sommerferien zusehen, dass wir möglichst viele Stationen gut besetzen. Wir
sind besetzen heißt von morgens bis abends oder wann geht das los
und
wann
geht das auf? Also das ist natürlich so, dass wir das ehrenamtlich machen und wir versuchen die Wachen immer dann zu besetzen, wenn das Wetter gut ist. Wenn das Wetter schlecht ist, ist erfahrungsgemäß der Strand auch leer. Das versuchen wir und das gelingt uns sehr oft. Aber man muss auch sagen, und das ist natürlich auch ein Teil der Wahrheit, im Ehrenamt gelingt das auch nicht immer. Die Leute sind hier nicht verpflichtet, jeden Tag zu kommen. Das ist nicht deren Erwerbsquelle. Und das ist, kann natürlich auch mal passieren, dass wenn die Oma irgendwie Geburtstag hat, auf dem Sonntagnachmittag, dass dann eine Rettungswache, wenn da viele dann auch nicht können, dann auch mal früher zu ist. Deswegen kann man nicht sagen, dass wir dort also gesetzt immer da sind, wenn das Wetter gut ist.
Sie sind jetzt nicht gegenüber dem Staat meinetwegen verpflichtet, eine bestimmte Dienstleistung vorzuhalten als DLRG, also jetzt mal sehr formalistisch gesprochen.
Das ist richtig. Wir machen das hier ehrenamtlich und wir machen das hier im Rahmen von bürgerlichem Engagement. Wir bringen uns für die Gesellschaft ein in unserer Freizeit und natürlich, und das ist ja eigentlich jetzt die Frage, wie rekrutieren wir?
Und wie viele haben Sie?
Und wie viele haben Sie? Genau, das kann man ganz einfach sagen. Wir haben rund 300 ehrenamtliche Aktive im Land Bremen. Das runde ich, weil wir im letzten Jahr statistisch gesehen 311 hatten, aber wir sind in der Definition ehrenamtlich aktiv. Nicht so, dass wir sagen, wer hier so und so viele Stunden am Badesee ist, ist aktiv und wer nicht kommt, ist nicht aktiv, sondern wir lassen uns die Zahlen melden und so ein ehrenamtliches Engagement kann im zeitlichen Umfang ja ganz unterschiedlich sein. Also wir haben hier Leute, die kommen 3-mal im Jahr. Das ist natürlich eigentlich zu wenig, um auch die Scheine aktiv zu halten. Aber wenn man zum Beispiel das Abitur hat oder andere Prüfungsphasen an der Uni oder in der Berufsausbildung, dann ist man halt eine Saison mal weniger da. Und wir haben hier Leute, die nehmen sich ihren gesamten Jahresurlaub und besetzen hier 4 Wochen die Wache durch, vielleicht noch eine Woche mehr. Und das sind diese Spannen, die wir haben. Von daher ist diese Zahl natürlich ein Richtwert, aber wenig aussagekräftig im Ergebnis.
Da sind aber nicht die dabei, die im Apparat arbeiten, sondern das sind diese 311, sind ausschließlich die jungen Männer, Frauen, Schülerinnen und Schüler, die hier an den Badeseen
im Dienst. Nee, das ist tatsächlich die Gesamtzahl. Das sind auch diejenigen, die zum Beispiel die Einsatz, also die Taucheinsatzgruppen besetzen. Wir haben ja in Bremen-Nord, in Aumund, in Woltmershausen und auch dann noch in Bremerhaven jeweils eine Gruppe. Und die sind wie eine freiwillige Feuerwehr 24 Stunden, 7 Tage die Woche alarmierbar über die Leitstelle der Feuerwehr. Und wenn dann also eine Person irgendwo in Bremen auf dem Wasser einen Notfall hat, dann werden die auch alarmiert. Also die fahren dann auch raus. Die sind mitgezählt und natürlich, und das lässt sich in Bremen aber auch schlecht trennen, sind auch die Schwimmausbilder mitgezählt. Da muss man sagen, man kann das deshalb schlecht trennen, weil viele doppelt aktiv sind.
Weil Sie von den Schwimmausbildern reden, was muss ich eigentlich mitbringen, wenn ich mich jetzt anböte bei Ihnen als Mensch, der hier am Badesee aufpasst? Mhm. Was muss ich an Qualifikationen mitbringen?
Ja.
Oder was darf ich dann bei Ihnen erlernen, um mich zu qualifizieren?
Das ist genau der Punkt. Man muss eigentlich gar nichts mitbringen. Ja. Es hilft natürlich, sportlich fit zu sein. Es hilft natürlich, wenn man schon gut schwimmen kann. Es hilft natürlich, wenn man vielleicht einen Bezug zu dem Thema hat. Aber man muss das nicht mitbringen. Also wir bilden hier jeden, der es will, aus. Und wir haben dafür die Strukturen. Die halten wir aufrecht. Also wir haben auch das alles ehrenamtlich, aber wir haben Rettungsschwimmkurse. Damit geht es für gewöhnlich los. Wenn man also schon schwimmen kann, dann würde man mit einem Rettungsschwimmabzeichen Silber anfangen. Das ist das Abzeichen, was in Deutschland die Rettungsfähigkeit sozusagen bescheinigt. Und wenn man das dann erfolgreich absolviert hat, da ist wie gesagt auch ein Erste-Hilfe-Kurs dabei. Aber das ist natürlich auch wirklich nur eine Grundlage. Man kann dann schwimmerisch retten, man kann auch reanimieren, aber es gehört ja noch ein bisschen mehr hier dazu. Mit so einem Rettungsschwimmabzeichen Silber kann man hier erstmal starten. Und dann kann man darauf aufbauen. Diese Lehrgänge bieten wir auch kostenlos an. Das wäre zum Beispiel dann als nächster Schritt die Basisausbildung Wasserrettungsdienst. Das ist im Grunde genommen, oder es ist eine Grundausbildung. Also da lernt man dann mit Rettungsmitteln zu retten und nicht nur schwimmerisch, wie ein Rettungsbrett funktioniert, wie man zum Beispiel Personensuchen effektiv durchführt, wo man und wie man am besten taucht, wie man ABC-Ausrüstung, also Flossen, Schnorchel, Maske verwendet. Man kann dann einen Bootsführerschein, einen DLRG-Bootsführerschein machen für unsere Rettungsboote, die wir auch... Das
bieten Sie auch kostenlos?
Das ist alles kostenlos. Okay. Das bieten wir tatsächlich auch für die Rettungsboote an den Badeseen an, aber man kann sich diesen DLRG-Bootsführerschein umschreiben lassen in einen privaten Bootsführerschein, was natürlich auch einen gewissen Reiz hat. Mhm. Man kann in der Sanitätsausbildung bis zum Sanitäter, San B, ausgebildet werden. Wir haben hier Sprechfunker. Und wir haben natürlich ja auch Führungsqualifikationen, Wachführer, Gruppenführer, Truppführer. Und das ist sicherlich neu, also die Einsatztaucher haben wir auch noch als solche. Das ist recht umfangreich, die Ausbildung. Und was neu gekommen ist in den letzten Jahren, das ist die Strömungsrettung. Und das ist das, was im Moment auch gerade, wenn man so an Hochwasserlagen denkt, sei es das Ahrtal, sei es jetzt zuletzt in Liegenthal oder auch jetzt in Bayern, in Günzenhausen. Das sind die Einsatzkräfte, die dort hauptsächlich eingesetzt werden. Also da, wo jemand in Badehose oder in Badeanzug nicht mehr eingesetzt werden kann, da kommen dann die Strömungsretter ins Spiel. Die sind speziell ausgerüstet, um dann in Überflutungsgebieten oder in Strömungsgewässern eingesetzt werden zu können.
Herr Pastulka, lassen Sie uns doch kurz mal auf den See blicken.
Gerne.
Auf die Situation, die Sie jetzt hier vorfinden. Wir schauen aus dem Fenster, sind in der DLRG-Wache im zweiten Obergeschoss, richtig?
So ist es.
Und haben einen herrlichen Blick auf den See. Herrliches Wetter, wie gesagt. Wir sehen einen abgesperrten Bereich. Erklären Sie noch mal kurz, wer darf dahin und wer darf dorthin, weiter rechts, da wo die Volleyballnetze zu sehen sind.
Gut, also wir haben, und das ist natürlich das Schöne hier an dieser Rettungswache, wir sind hier oben in unserem Ausguck, im zweiten Stock haben wir natürlich den Blick auf die gesamte Badebucht. Und diese Badebucht gibt es in jedem Bremer Badesee. Die ist gekennzeichnet durch rote leuchtende Bojen, eine Bojenkette nennen wir das. Und in diesem abgetrennten Bereich, das ist die erste Regel, Wassersportler nicht erlaubt. Das heißt, also man dürfte da jetzt nicht durchsegeln oder durchrudern oder mit seinem Kajak unterwegs sein, schon gar nicht mit motorgetriebenen Fahrzeugen. Und da dürfen sich also Schwimmer aufhalten, ja, also Leute, die schwimmen können, am besten das Schwimmabzeichen in Bronze, früher haben wir das auch Freischwimmer genannt, die am besten dieses Schwimmabzeichen haben oder mindestens das Schwimmabzeichen. Und dann haben wir einen innerhalb dieses abgetrennten, mit der Bojenkette abgetrennten Bereichs, haben wir einen noch kleineren abgetrennten Bereich, dann aber mit einem Zaun, den sieht man ja auch,
ja.
Abgetrennten kleinen Bereich, das ist der Nichtschwimmerbereich. Und da fragt man sich natürlich, warum ist das jetzt ein richtiger Zaun, der da durchs Wasser geht? Und das hat einen ganz einfachen Grund. Diese Badeseen hier in Bremen sind fast alle künstlich geschaffen worden. Das waren Sandentnahmestellen. Das heißt also,
das ist jetzt knapp 20 Jahre her, ne, dass
dieser See. Richtig, genau. Ja, genau. 2006 wurde der Sportparksee hier in Burg Gramke eröffnet. Und da ist es also so, dass es natürlich ziemlich weit runter geht. Bis zu 11 Meter mittlerweile. Und das ist künstlich geschaffen. Das heißt also ein steil abfallendes Ufer. Und den Strand, den hat man nachträglich geschaffen. Das heißt, wenn man 10 bis 15 Meter in den See reingeht, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, dann geht es also ganz abrupt, ganz tief, nämlich bis zu 12 Meter runter. Das heißt, man muss da schwimmen können.
Ja.
Und wenn man das nicht kann, dann hält man sich im Nichtschwimmerbereich auf und deswegen ist der abgetrennt, damit man an diese Abbruchkante gar nicht erst rankommt.
Die drei Kinder, von denen wir eingangs sprachen, die hätten sich im Nichtschwimmerbereich vor diesem Zaun aufhalten müssen, haben sie nicht. Die waren im Schwimmerbereich, was eben dann fahrlässig und gefährlich ist, wofür die Eltern hätten sorgen müssen, dass sie im Nichtschwimmerbereich sind. Aber sagen Sie, diese Bojenkette, ich sehe hier jenseits der Bojenkette, außerhalb des Badebereichs, sehe ich auch durchaus Menschen schwimmen, gerade eben
zu. Das ist so, genau.
Habe ich jemanden schwimmen sehen, schreiten Sie dann schon ein, weil gesagt wird, das ist nicht Badebereich, du musst dich diesseits der Bojen aufhalten?
Also vielleicht noch zu dem Unfall jetzt in der vergangenen Woche. Da muss man sagen, das waren Kinder und wir vermuten, dass die nicht schwimmen konnten. Aber wir wissen das natürlich nicht gesichert. Von daher, wir gehen auch davon aus, dass die in den Nichtschwimmerbereich gehört hätten. Aber so sicher sind wir da uns noch nicht. Das muss sich noch ergeben. Da sind wir, wie gesagt, sehr interessiert an den Ermittlungen der Polizei. Was den Rest des Sees angeht und die Schwimmer, ja, da haben Sie recht. Schwimmen kann man im gesamten Gewässer und das machen auch Leute. Und wir haben die natürlich auch im Blick. Wir konzentrieren uns aber auf den Schwimmerbereich, der ist ja auch schon sehr groß. Und wenn wir aber im restlichen Teil des Sees Schwimmer beobachten, dann kann man mit einem geübten Blick recht schnell erkennen, ob die gut schwimmen können und ob die das regelmäßig machen oder ob die sich gerade maßlos überschätzen.
Auf diesen geübten Blick wollte ich kommen.
Das passt.
Ja, was sind denn die Indizien sozusagen? Was sind die Fingerzeige, dass da irgendwas im Bogen läuft, dass da irgendwer in Not gerät?
Also wenn wir jetzt hier vorne zum Beispiel an der Bojenkette mal schauen, dann haben wir hier eine Bojenkette, die ist natürlich ein bisschen länger, die ist mindestens 100 Meter lang. Und da haben wir jetzt jemanden, der schwimmt, also eine ältere Frau, die schwimmt dort also ganz entspannt mit einem sauberen Armzug, das sieht man von hier oben aus der Aufsicht, mit einem sauberen Armzug und vernünftigen Beinbewegungen, Bruststil schwimmt die da. Da machen wir uns jetzt überhaupt keine Sorgen. Da weiter hinten sehen wir noch eine, die schwimmt ein bisschen schneller, hat auch einen sauberen Stil, da kann man davon ausgehen, dass die schwimmen können und so wie sie sich verhalten, der Kopf ist die ganze Zeit über Wasser, da würde ich jetzt sagen, die sind weder erschöpft, noch können sie nicht gut schwimmen. Wenn man das beobachtet, ja, da haben wir jetzt noch eine Person, die ist natürlich jetzt im restlichen Teil des Sees, nicht im Schwimmerbereich. Die schwimmt oder schwamm jetzt gerade eben in Rückenlage.
Ja.
Und macht Kraulbeine, mal macht sie wieder Brustbeine, wechselt die Lage jetzt wieder in Brust. Das sind so Indizien dafür, dass die auf dem Rückweg ist. Also die taucht jetzt mit dem Kopf noch nicht unter, die Person. Die ist ja auch weit weg, müssen wir mal genauer hingucken, da haben wir Ferngläser. Aber die ist auf jeden Fall erschöpfter, würde ich jetzt von hier aus sagen. Und wenn die jetzt öfter untertauchen würde, das ist sie jetzt noch nicht einmal, aber wenn sie jetzt untertauchen würde mit dem Kopf zum Beispiel oder gar nicht mehr vorankommen würde, dann würden wir die auch mal ansprechen.
Die kleinen Bötchen, die da jetzt auf diese Frau zufahren, sind das ihre? Ich sehe da die
Entfernung
gar nicht.
Richtig.
Okay.
Wir haben hier am See zwei Rettungsboote, ein kleineres und ein, also beide sind klein, aber das eine ist noch ein wenig kleiner. Genau, und die bringen jetzt gerade unsere Taucher, unsere Einsatztaucher, die sind hier nicht stationiert an der Wache, das sind auch ehrenamtliche, aber die sind hier zu Besuch und üben hier, weil das ja letztlich auch deren Einsatzgebiet ist, wenn was passiert. Und die haben jetzt gerade auf der anderen Seeseite geübt und werden jetzt gerade mit den Booten zurückgebracht. Richtig.
Wenn man sich jetzt umguckt, das ist schon ein beeindruckendes Panorama.
Ne? Ja, also die definitiv.
Die Landentnahme ist ja, glaube ich, geschehen damals vor gut 20 Jahren für einen Industriepark. Und jetzt sieht man auch entsprechend Schornsteine. Wir sehen Windräder im Hintergrund. Wir sehen eine Fabrik oder ich weiß nicht, was es genau ist, vielleicht ein Kohlekraftwerk. Drumherum sehr viel Grün. Es ist sehr schön eingegrünt. Also trotz der Nähe der Industrieanlagen hat man hier wirklich den Eindruck, sich in Natur aufzuhalten. Kann man sich wohlfühlen, oder? Das ist doch Ihr Heimatsee. Wenn
ich das ja, das habe ich so gesagt. Ja, das ist richtig. Ja, tatsächlich.
Haben Sie begonnen
mit Ihrem Energiedienst? Ja, hier habe ich angefangen. Da war der See noch gar nicht alt. Das war 2000, also so richtig angefangen habe ich 2009 tatsächlich an dieser Rettungswache. Da gab es den Badesee hier erst seit 3 Jahren, jedenfalls in der Form, so wie wir ihn jetzt sehen. Und das ist natürlich schon so, dass man hier viel war, gerade zu Schulzeiten, gerade während des Studiums hat man hier viel Zeit verbracht.
Für die DLRG?
Für die DLRG, natürlich, immer.
Wie lange sind Sie Mitglied?
Ich bin seit 1999 Mitglied.
Oh, wow, ja.
Ja, aber das ist...
Bei der Gelegenheit, sagen Sie doch... Ruhig mal für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen was zu sich. Wie alt sind Sie? Was sind Sie vom Beruf? Wie lange Sie bei der DLRG sind? Das haben Sie gerade erzählt. In welcher Funktion sind Sie jetzt bei der Deutschen Gesellschaft zur...
Nee,
das ist ja fast. Eben die andere Organisation, DGZRS.
So ist es.
Jetzt heißen Sie Seenotretter.
Genau.
Gleichzeitig läuft noch der Name DGZRS mit, aber
richtig.
Sagen Sie DLRG. Bei der Gelegenheit könnte man das nicht auch einfacher übersetzen? Einen schöneren Namen dafür finden oder hat sich der so eingebürgert, dass Sie genau deswegen dabei bleiben wollen, bevor wir zu Ihrer Person kommen?
Also tatsächlich ist zumindest vom Aussehen und vom Satzungszweck ist die DGZRS und die DLRG sehr, sehr nah beieinander, also die Seenotretter und die Wasserretter. Aber wenn man genauer hinguckt, dann kann man das gut trennen. Die DGZRS, die ist älter als die DLRG und die DGZRS macht die Seenotrettung. Ja. Die kümmern sich also darum, wenn auf hoher See was passiert, machen die Seenotrettung dort, Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Und wir, die DLRG, die ist noch nicht ganz so alt, 1913 gegründet. Und die DLRG ist also die Wasserrettung. Wir kümmern uns.
Sind Sie die Wasserretter? Übersetzen Sie sich auch so?
Das ist so, genau.
Die DGZRS sich
Seenotretter? Ja, wir nennen uns nicht die Wasserretter. Das wäre allerdings auch wieder eine sehr nah beieinander, sondern wir benutzen die Abkürzung DLRG zusammen mit dem Wort Wasserrettung.
Okay.
Und das beschreibt es ganz gut. Wir sind im Inland an den Badeseen, wir sind auf den Flüssen, wir sind an den Badestränden an Nord- und Ostsee, da sind wir im Einsatz, wir sind die Rettungsschwimmer und kümmern uns sozusagen um den küstennahen Bereich aller.
Okay.
Und dann ist aber auch Schluss.
Was sind Sie vom Beruf? Wie heißen Sie vor allen Dingen?
Ja.
Und wie alt sind Sie?
Mein Name ist Philipp Postulka. Ich bin jetzt 30 Jahre alt. Und wenn man da gut zugehört hat, dann hat man schon gehört, dass ich jetzt seit 16 Jahren so richtig aktiv bin im Wasserrettungsdienst und bin dann auch recht schnell mit 18 Jahren in die Vorstandsarbeit gelangt. Eigentlich hatte ich das nie so richtig geplant. Ich habe bei der DLRG mein Seepferdchen gemacht und schwimmen gelernt. Und dann hat mir das Spaß gemacht. Dann habe ich einige Jahre was anderes gemacht, sportlich. Aber irgendwie bin ich zurück zur DLRG gekommen und ich bin hier geblieben. Und ich glaube, das liegt daran, dass man hier natürlich ein Hobby, wie man das eben so hat, ein sportliches...
Sie sind im Taucheranzug.
Das sieht man jetzt nicht, das ist auch in Ordnung. Aber tatsächlich gehe ich heute auch noch tauchen, genau. Tatsächlich ist es so, dass ich den reinen Sport, ich habe auch Tennis gespielt und andere Sportarten gemacht, ich fand das nicht sinnlos, aber im Wasserrettungsdienst habe ich immer direkt einen Sinn gesehen. Also dieses Engagement für andere, die Lebensrettung ganz konkret in letzter Instanz. Und das fand ich also sinnstiftend und das habe ich immer gerne gemacht.
Was sind Sie vom Beruf?
Mittlerweile bin ich Rechtsanwalt. Genau, das passt natürlich auf den ersten Blick gar nicht so gut zusammen, wenn man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, aber es ist natürlich ein großartiger Ausgleich. Und ja, dann bin ich erst Rettungsschwimmer gewesen, nachdem ich dann also meine Rettungsschwimmausbildung gemacht habe. Bin dann ins Einsatztauchen gegangen, bin also tatsächlich auch ja, im Prinzip die ganze Woche alarmierbar. Also ich rechne immer damit, dass der Melder geht. Wenn ich im Gericht bin, dann ist der Melder natürlich nicht dabei, aber ansonsten schon. Und viele Alarmierungen kommen auch nachts und das muss man natürlich gut mit seinen Kräften so über die Woche einteilen, aber es klappt und ich mache das gerne und aus voller Überzeugung. Und deswegen bin ich mittlerweile auch seit einigen Jahren im Vorstand aktiv. Auch das ist natürlich wieder was anderes als hier am Wadesee, muss man sagen. Am Ende ist das auch viel administrative Arbeit, die gehört dazu. Ja, aber ich mache die immer mit dem Blick auf den Badesee, immer mit dem Blick auf die Wasserrettung, auf die Schwimmausbildung, sodass wir da dann auch die PS auf die Straße kriegen.
Dass Sie jetzt so lange dabei sind, hat das auch was mit dem Team Spirit zu tun?
Definitiv. So, ja, ja,
klar. Dass Sie alle zusammenstehen?
Absolut. Also wir haben ganz unterschiedliche Wachbesatzungen. Das macht die DLRG aber auch aus. Viele sagen, das ist ihre zweite Familie und das ist natürlich, das klingt sehr hoch, aber es ist auch im Grunde genommen so. Man kennt die Leute ja sehr lange. Man verbringt viel Zeit mit ihnen, wenn man hier richtig aktiv ist. Und man muss ihnen natürlich auch vertrauen können. Manchmal vielleicht sogar das Leben in deren Hände legen. Wenn ich jetzt daran denke, dass wir in der Weser tauchen, dann muss sich da jeder aufeinander verlassen können. Und das ist natürlich schon was Besonderes, was man so vielleicht nicht überall hat, nicht allen Vereinen. Also das ist schon, da ist man schon sehr zusammengeschweißt und ein sehr enges Team. Man muss allerdings auch sagen, dass wir hier alle ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Also sicherlich, ich bin jetzt Rechtsanwalt, wir haben ja auch, wir haben hier Schüler, wir haben Auszubildende, wir haben hier Handwerker, wir haben ganz unterschiedliche Fachrichtungen. Wir sind ein Querschnitt durch die Gesellschaft und das ist sicherlich auch eine Bereicherung. Man kommt in Austausch mit Leuten, mit denen man sonst vielleicht nicht sprechen würde. Das muss man so sehen.
Ja. Wir sprachen ja von dem Vorfall vor ein paar Tagen, drei Kinder, die gerade so gerettet werden konnten. Ich habe mir zur Vorbereitung auf dieses Gespräch mal angeguckt, wie sich die Zahl der Badetoten in Deutschland entwickelt hat. 2023 gab es fast 400. Es gab einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr, auch einen Anstieg gegenüber 2021. Bremen ist glimpflich davon gekommen.
Das stimmt.
Nur, wenngleich das ja auch tragisch genug ist, zwei Badetoten. Wie erklären Sie sich diese Steigerung? Ist das einfach möglicherweise dem Wetter geschuldet, dass der Sommer länger war als in den Vorjahren oder woran liegt sowas? Oder eben doch an diesem Phänomen, das Sie vorhin ansprachen, dass die Kinder vor allen Dingen immer weniger schwimmen lernen?
Also wenn man sich jetzt die Ertrinkungszahlen anguckt, gerade hier in Bremen, dann rangieren wir natürlich auch in absoluten Zahlen auf einem sehr geringen Niveau. Darauf sind wir auch stolz. Es gibt Jahre, die sehen ganz anders aus. Da schnellen die Zahlen in die Höhe. Das gibt es auch. Wenn man jetzt einen Vergleich ziehen würde oder mal schauen würde, haben wir ja schon drüber gesprochen, nur noch jeder zweite Jugendliche kann sicher schwimmen, also hat mindestens das Schwimmabzeichen Bronze. Dann müssten sich ja die Ertrinkungszahlen in den letzten Jahren auch verdoppelt haben. Das haben sie nicht, Gott sei Dank, da sind wir auch froh. Das ist hier nicht so in Bremen. In Bremen haben wir, wie gesagt, im letzten Jahr 2 Ertrunkene. Im Vergleich dazu haben wir 6 Lebensrettungen durch DLRG-Einsatzkräfte, und zwar ganz direkt vor dem Ertrinken. Darauf sind wir dann auch stolz, dass wir da also die Zahlen durch unser Zutun, durch unseren ehrenamtlichen Einsatz ja sehr gering halten konnten. Das ist natürlich schön. Was wir allerdings feststellen, und das ist tatsächlich ein Problem, und das merken wir, das natürlich, da haben wir jetzt keine Zahlen, das beobachten wir aber an den Badeseen, ist, dass ganz oft die Baderegeln nicht mehr bekannt sind. Die Baderegeln der DLRG, die jedes Kind mit 6 Jahren im Seepferdchen-Schwimmkurs lernt, die werden ganz oft missachtet. Und es sind Basics, es sind wirklich die absoluten Grundlagen, die nicht beachtet werden.
DLRG, was sind das für Regeln?
Ja, die kann man natürlich im Internet suchen. Die sind auf unserer Website in ganz vielen Sprachen verfügbar. Wir haben die übersetzt. Aber die meisten sind einem wahrscheinlich dann doch oder dem geneigten Publikum bekannt. Man soll nicht mit ganz nüchternem Magen ins Wasser gehen, aber auch nicht vollgegessen. Man soll sich vorher abkühlen. Man soll nicht da schwimmen, wo Schiffe fahren, wenn wir an die Weser denken. Und man soll natürlich, und das sind dann so ganz andere Basics, die aber auch einen Sinn und Zweck haben, man soll nur in Gewässer springen, wo man weiß, wie tief die sind und was sich im Wasser befindet. Für jede Regel, die ich so erzähle und die man so durchgeht, fällt mir ein Einsatz ein. Und das in ganz Bremen. Und wenn man jetzt zum Beispiel an das Springen denkt, das ist sicherlich auch noch ein spannender Punkt und wahrscheinlich können damit auch viele Bremer was anfangen, das ist die Deichschardbrücke im Werdersee. Jeder, der da mal mit dem Fahrrad lang fährt, der da zu Fuß lang geht, denkt, Gott, da springen ja schon wieder Leute runter. Und das geht in den meisten Fällen auch gut. In den meisten Fällen springen die Leute rein, tauchen wieder auf und es war eine tolle Sache. Aber es reicht ja, wenn es nur ganz selten mal passiert. Und leider ist es so, ne, oder? Das, ehrlich gesagt, wüsste ich nicht, warum das verboten ist. Also mir ist das nicht bekannt, aber die Baderegeln sehen das also nicht vor und man sollte das aus Eigenschutzgründen schon nicht machen. Also das würde ich eher so herleiten. Und tatsächlich ist es so, dass da auch viel Unrat entsorgt wird. Einkaufswagen, E-Scooter, Fahrräder, Tresore, Diebesgut. Da liegt so viel drin. Wir tauchen da hin und wieder und sammeln das raus. Dann machen wir ganze Anhängerladungen voll. Und wenn man da drauf springt, aus ein paar Metern Höhe, dann kann das auch in die Hose gehen. Und wenn das in die Hose geht, dann ist das nicht eine Verletzung an den Füßen, sondern an der Wirbelsäule und im schlimmsten Fall eine Querschnittslähmung. Und deswegen gibt es diese Baderegeln. Also, wenn man sie berücksichtigen würde, dann und wenn alle das tun würden, dann könnten wir hier die allermeisten Einsätze, über 200 sind das so im Jahr an den Baderseen, könnten wir hier vermeiden.
Herr Pastulka, das war interessant. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne, gerne.
Und wünsche Ihnen jetzt viel Glück für die laufende Badesaison.
Danke.
Auf dass Sie da glimpflich durchkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Tschüss. Tschüss.